So, jetzt möchte ich mit uns beten und wir möchten uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, hab dir ganz herzlich Dank, dass du nicht nur ein Gleichnis geschenkt hast, sondern du hast tatsächlich die Funktion der von Saat und Ernte so programmiert, vor Grundlegung der Welt. Hab dir ganz herzlich Dank, dass wir uns daran erfreuen dürfen und dass wir davon leben dürfen. Hab dir auch Dank, dass wir dein Wort haben, von dem wir auch als Mensch, als innerer Mensch leben und uns weiterentwickeln können. Und hab du ganz herzlich Dank, dass du uns reichlich gibst und im Überschuss gibst, sodass wir davon auch noch ausstreuen können auf andere Flächen, die fruchtbar sind. Herr, segne du unser Bemühen mit dem, was wir hören, verdauen, aber auch mit dem, was wir aussehen. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst heute Morgen auch alle die Gäste, die von auswärts zu uns gekommen sind. Und vielleicht hat der eine oder andere einen Gruß mitgebracht, den würden wir gerne entgegennehmen. Scheint nicht der Fall zu sein, aber ich habe heute Morgen eine Meldung bekommen. Geschwister haben sich mit Brigitte in Verbindung gesetzt, weil Brigitte letztens Geburtstag hatte. Und Brigitte lässt die Gemeinde herzlich grüßen. In der Zwischenzeit ist Gerte verstorben, am 25. Januar. Und wir haben das jetzt durch Magdalene heute Morgen erst erfahren. Sind also frisch umgezogen nach Ostfriesland und jetzt ist Brigitte verwitwet. Das ist natürlich schon traurig, weil sie eine Zeit lang unter uns gelebt haben und jetzt auch in ihrer neuen Heimat noch gar nicht so richtig Fuß gefasst haben und jetzt ist Brigitte alleine. Aber wir haben auch erfreuliche Nachrichten heute Morgen. Am 5. März ist Jonte Noab geboren. Er wog zu dem Zeitpunkt der Geburt 3390 Gramm und war 54 Zentimeter lang. Dazu gratulieren wir Julia und Klaas von ganzem Herzen und wünschen ihnen viel Weisheit, Liebe und ein gutes Händchen in der Pflege und in dem Weiterführen ins Leben. Glückwünsche auch an die Großeltern Petra und Reinhard und auch an Hermann. Grüße haben wir auch von Jens Flöder, der ist heute Morgen unter uns. Er hat ja eine Operation überstanden. Und anscheinend so gut, dass er unter uns sein kann. Herzlich willkommen. Und anscheinend ist das ja wohl auch so zufriedenstellend. Musst du noch zur Reha? Ja, ne? Ja, wir wünschen, dass es auch, muss man sagen, das gute Einleben in den neuen Zustand auch da gut gelingt. Wir hatten in der vergangenen Woche auch Geburtstagskinder. Rita, Raphael und heute hat Andreas Lund Geburtstag. Und als Gemeinde haben wir ein Wort aus Jakobus 5, Vers 11. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Jetzt wollen wir gerne miteinander singen unter Corona-Bedingungen von ganzem Herzen. Du bist mein Zufluchtsort. Die Sonntagsschule findet natürlich auch weiterhin unter Corona-Bedingungen statt und die Kinder sind schon unten. Und ich möchte gerne gleich für die Kinder beten. Aber auch, wir haben Jahresgemeindestunde am 28. März um 16 Uhr. Und dazu ist die ganze Gemeinde herzlich eingeladen. Da geht es darum, dass wir uns mal Revue passieren lassen, was unser Herr alles in diesem vergangenen Jahr mit uns gemacht hat, wo er uns beschenkt hat, wo er uns bereichert hat. Und dass wir das mal auch zur Kenntnis nehmen und nicht einfach so in den Tag hineinleben. Psalm 103 sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir das alles so abhaken und vergessen, tun wir uns keinen guten Gefallen. Und das ist gut, wenn wir uns das mal so bewusst nehmen, was unser Herr in dem vergangenen Jahr mit unserer Gemeinde und mit dem einzelnen Gemeindemitglied und den Freunden der Gemeinde gemacht hat. Also kommt herzlich gerne zur Gemeindestunde, allerdings nur für Gemeindemitglieder. Aber komm zu der Gemeindestunde. Und in dieser Gemeindestunde geht es auch um die Zukunft der Gemeinde. Wir haben eine Gemeindeleitung, die für viele strukturelle Dinge verantwortlich ist und organisatorische Dinge. Aber die haben auch die geistliche Leitung der Gemeinde. Und in dieses Gremium der Gemeindeleitung müssen auch Nachfolger gewählt werden. Und die Möglichkeit, Vorschläge aus der Gemeinde zu machen, einen Bruder zu benennen, den man für geeignet hält, in der Gemeindeleitung mitzuarbeiten, sollte man auf einen Zettel schreiben, einen Vorschlagszettel, den Volker nach diesem Gottesdienst, spätestens nach dem nächsten Gottesdienst, der um halb zwölf beginnt, werden die eingesammelt. Und dann werden gesichtet und dann kriegt die Gemeinde dann die Aufstellung, wer, muss sagen, die meisten Vorschläge hat. Und dann kann man in der Gemeindestunde auch die Brüder benennen, die man für geeignet hält, wirklich die Verantwortung in der Gemeinde zu tragen und auszuüben, damit die Gemeinde auch fruchtbar wächst. Jetzt möchte ich mit uns beten. Aber ihr könnt jetzt sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, habt ihr ganz herzlich Dank, dass sich die Zukunft der Gemeinde unten auch im Keller bewegt. Habt ihr Dank für die Kinder, die sich versammeln um dein Wort. Und habt ihr Dank für die Geschwister, die sich bereit erklärt haben, die Kinder zu unterweisen, wer du bist, wer dein Vater ist, wer wir sind, Herr, und wie man das ewige Leben erlangen kann. Aber habt doch ganz herzlich Dank für die Zukunft der Gemeinde, die wir in deine Hände legen, indem du uns auch Brüder aufs Herz legst, die wir vorschlagen könnten als Leitung der Gemeinde. Herr, öffne unser Herzen und Sinne dafür, dass wir die geeigneten Vorschläge abgeben. Herr, dass die Brüder bereit sind, in diesem Gremium auch die Gemeinde zu leiten, Herr. Nicht nur organisatorische Dinge zu machen, sondern auch die Verantwortung vor dir für die Gemeinde zu übernehmen und auszuüben. Amen. Als Gemeinde leben wir von freiwilligen Gaben und die freiwilligen Gaben können gut da hinten in den Kasten gelegt werden, der am Ausgang steht. Und wir haben durch die Corona-Bedingungen keine Möglichkeit, mit dem Kollektenkorb rumzugehen. Also vergesst bitte nicht, eure Möglichkeit wahrzunehmen, das Wort Gottes so zu befeuern, dass auch die materiellen Dinge gewährleistet sind. Aber jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unserem Herrn zu loben und zu danken und auch von Herzen mitzusingen, eben unter Corona-Bedingungen stimmlos.
Liebe Gemeinde, heute beschäftigen wir uns mit Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, das bedeutet ja, ich stehe fest. Ich stehe fest, gerade wenn auch der Wind von vorne bläst, wenn Dinge in meinem Leben passieren, die mir nicht gefallen, wenn etwas passiert, was mir nicht recht ist oder was ich nicht verstehe, dann geht es darum, standhaft zu sein. Und dass so der Wind von vorne bläst, das passiert uns Christen recht häufig. Das sind zum Beispiel Bekannte, die unseren Glauben belächeln und dann erzählen wir vielleicht, dass wir in der Kirche waren oder erzählen vom Glauben und die finden das komisch, abgefahren. Und da merkt man schon, wie so ein leichter Gegenwind da beim Familientreffen einem entgegenweht. Es kann auch ganz anderer Natur sein, dieser Gegenwind. Zum Beispiel ungelöste Fragen, die mich quälen. Das ist zum Beispiel, ich weiß ja, dass Gott alle Menschen liebt und möchte, dass sie in den Himmel kommen. Aber es glauben so wenige an Jesus. Warum ist das so? Es kann auch so ein Gegenwind sein, wo man irgendwie denkt, oh, das könnte mich auch mal wegblasen, diese ganzen Zweifel. Wir brauchen in solchen Situationen und auch in vielen, vielen anderen Standhaftigkeit. Wenn sich Lebenskrisen nicht entschärfen, sondern noch verschärfen, obwohl wir nun wirklich keine Kraft mehr haben, wenn vielleicht der Lockdown noch mal verlängert wird, obwohl wir wirklich jetzt hier randvoll sind mit Problemen und Anstrengungen, dann heißt das noch mal einen Monat dranhängen, alles dicht, vielleicht gehen die Kindergärten wieder zu und so weiter und so fort. Da brauchen wir Standhaftigkeit. So wie Noah sie hatte zum Beispiel. Der baute ein Schiff, weil Gott ihm das gesagt hatte. Noah lebte in einer Wüstengegend. Er baute ein Schiff mitten in der Wüste. Kann man sich ja vorstellen, was so die Landsleute davon hielten. Die haben gesagt, Noah, was machst du da für einen Quatsch? Wir sind in einer Wüste. Warum baust du ein Schiff? Vergesst die Räder nicht. So haben sie über Noah gespottet. Doch Noah ließ sich nicht abhalten, sondern jahrelang baute er dieses Schiff, ohne Regen, ohne Blick aufs Meer. Das ist Standhaftigkeit. Und wir brauchen so eine Standhaftigkeit, wie sie Abraham hatte zum Beispiel. Der bekam ja von Gott diese wunderbare Verheißung, dass Gott sagt, schau mal in den Sternenhimmel, siehst du dir die Sterne, so viele Nachkommen wirst du einmal haben. Das ist ja eine bewegende Verheißung. Nur zu dem Zeitpunkt hatte Abraham keinen einzigen Sohn, kein einziges Kind. Ja, er hatte noch nicht mal mehr eine Frau im gebärfähigen Alter. Seine Frau war schon zu alt. Und trotzdem hatte er diese Verheißung. Und bevor da sein erster Sohn geboren wurde, da lagen Jahrzehnte dazwischen. Jahrzehnte, in denen er standhaft sein musste. Am Glauben festhalten, sich nicht irre machen, trotzdem bei Gott bleiben, obwohl Zweifel nagten, obwohl vielleicht seine Freunde gespottet haben. Naja, was erzählst du da von deinen Visionen? Kann ja gar nicht sein. Du kannst ja gar nicht der Vater eines großen Volkes werden. Wie kann das sein ohne Kind? Standhaftigkeit. Auch von Paulus können wir sie lernen. Paulus zog durch den Süden der heutigen Türkei und er besuchte dort die Städte, arbeitete sich so vor nach Griechenland. Und er macht es immer so, das lief immer nach dem gleichen Schema. Er ging in diese Stadt hinein und redete von Jesus. Und dann haben sich ein paar wenige bekehrt, ganz wenig. So ein kleiner Hauskreis hat sich da gebildet. Ganz viele haben ihn aber abgelehnt. Und nach einer Zeit gab es dann Ärger und die Autoritäten, also die Machthaber, haben ihn aus der Stadt gejagt. Das war das Schema, nachdem das immer lief. Wenige Bekehrte, viel Ablehnung und am Ende mit Prügeln aus der Stadt. Und trotzdem ließ sich Paulus nicht abhalten. Er ging von Stadt zu Stadt und bekehrte die heutige Türkei, weil er standhaft war. Und auch du und ich, wir brauchen als Christen so eine Standhaftigkeit. Der Wind bläst von vorne, das ist manchmal so, da nagen Zweifel, manchmal geht es nicht vor und zurück und das hilft, und da hilft nur Standhaftigkeit. Dazu lese ich euch den heutigen Predigttext vor. Der steht in Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Da ruft uns Jakobus zur Standhaftigkeit auf. Jakobusbrief, erstes Kapitel, die Verse 2 bis 4. Da schreibt er: Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Wir dürfen Jakobus nicht falsch verstehen. Er freut sich nicht einfach über Probleme. Er betet nicht, Herr, lass mich leiden. Sondern ihm geht es letztendlich um Vollkommenheit, wie das ja hier heißt in unserem Text. Vollkommenheit, also ein reines Leben vor Gott. Er möchte Gott gefallen, er möchte Gott dienen. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen, sondern wirklich in allen Bereichen seines Lebens. Das ist die Vollkommenheit, nach der er sich sehnt. Und Jakobus sagt jetzt, der Weg zu dieser Vollkommenheit führt eben über Leid und Probleme. Ich kann nicht zu so einer Vollkommenheit kommen, also dass ich Gott diene in allen Bereichen meines Lebens, wenn ich nicht Leid und Probleme auch durchlebe. Denn Probleme machen mich standhaft und wenn ich standhaft bin, dann reife ich und werde dann immer mehr vollkommen. Also durch Probleme zur Vollkommenheit. Diesen Weg zeigt uns Jakobus auf. Wir sehen also, er wertet Probleme und Schwierigkeiten ganz anders, als wir das tun. Er sagt nämlich, Probleme sind Glaubensproben. Ich lese mal Vers 2 vor nochmal. Da heißt es, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Also Probleme sind Glaubensproben. Das sehen wir natürlich oft anders. Wir können Problemen und Schwierigkeiten erstmal nichts Positives abgewinnen, sondern versuchen sie zu vermeiden, wo es nur geht. Ignorieren sie, kehren sie unter den Teppich und nur wenn es gar nicht anders geht, dann lassen wir die irgendwie zu und müssen damit uns irgendwie beschäftigen. Jakobus sieht das anders. Er will nicht sagen, Probleme sind toll und ihr sollt sie herbeisehen, aber wenn sie auftauchen, dann sollen wir sie annehmen und damit konstruktiv umgehen. Er lehrt, Probleme sind Glaubensproben. Dahinter steckt der Gedanke, alles, was mein Glauben herausfordert, das trainiert ihn. Das ist nicht anders als beim Muskeltraining. Machen ja manche von uns, sie gehen dann ins Fitnessstudio, also momentan nicht, aber dann trainieren sie ihren Bizeps, sagen wir mal, haben da Gewichte und dann bewegen sie den immer hin und her. Und was machen sie da eigentlich? Sie überfordern diesen Bizeps, ne, heben mehr, als er eigentlich heben kann. Und das führt dann zu Muskelkater. Aber in der Folge wird dieser Bizeps dann stärker aufgebaut als vorher. Und so wächst der Muskel. Und das ist mit Glaube ganz genauso. Es gibt Situationen, die überfordern unseren Glauben ein bisschen. Das führt dann zu geistlichen Muskelkater. Aber in der Konsequenz wächst dann der Glaube auch, er wird stärker. Im 19. Jahrhundert, da lebte in Schottland ein Diskuswerfer, der gewann jeden Wettbewerb. Damals war der absolute Champion. Und sein Erfolgsrezept ging auf ein Missverständnis zurück. Der Mann dachte nämlich zunächst, es würde mit einem Eisendiskus geworfen bei solchen Wettkämpfen. Und deswegen schmiedete er sich einen Eisendiskus und trainierte damit fleißig. Als er dann zu seinem ersten Wettkampf kam, reichte man ihm aber einen Diskus aus Holz, nur mit so Eisenbeschlag. Das war damals die Regel. Und was passierte? Er war gewohnt, einen Eisendiskus zu schleudern und warf diesen Holzdiskus weiter als jeder andere. Er hätte natürlich stöhnen können beim Training und sagen können, ach, mit Eisendiskus zu werfen, das ist ja viel zu schwer, das macht ja Muskelkater, das ist zu anstrengend. Aber er hat sich dem gestellt. Und als in der Folge dann konnte er den Holzdiskus weiter schleudern als jeder andere auch. Also die widrigen Umstände haben ihn fit gemacht. Und Jakobus sieht nun unsere Glaubensprobleme oder unsere Probleme und Schwierigkeiten im Leben in genau diesem Licht. Er sieht sie als Trainingsgeräte, extra schwere Gewichte, damit wir fit werden im Glauben. Da kommen Krisen auf uns zu, da gibt es schwere Zeiten und Jakobus sagt, das ist gut, das ist Training. So trainiert ihr euren Glauben. Trainiert euren Glauben wie einen Muskel. Schwierigkeiten sind wie Hanteln. Je mehr und je schwerer ihr stemmt, desto stärker wird auch der Glaube. Aber ich habe mich doch bekehrt, Jakobus, könnte man jetzt einwenden. Ne? Muss das sein, dass ich jetzt noch trainiere? Ich bin doch gerettet, ich bin im Himmel. Und natürlich ist das der erste wichtige Schritt und das ist etwas, das kann uns auch keiner mehr nehmen. Wenn wir uns Jesus anvertrauen und bei Jesus bleiben, dann sind wir gerettet, egal wie wir mit unseren Schwierigkeiten umgehen. Aber aus der Bibel entnehmen wir eben auch, dass unser Glaube weiter wachsen soll. Wir sind hier nie am Ende. Wir sagen nie, mein Glaube ist jetzt fertig, ich muss hier nichts mehr machen, ich bin getauft. Sondern wir versuchen immer, den Glauben zu trainieren, weiterzuentwickeln. Und das bedeutet, wir nehmen die Schwierigkeiten unseres Lebens als Glaubensproben an. Denn Glaubensproben machen uns standhaft. Ich lese Vers 3. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Es geht also darum, standhaft zu sein. Und standhaft kannst du nur sein, wenn du auf einem festen Fundament stehst. Das ist Grundbedingung dafür, dass du überhaupt stehen kannst. Wenn jetzt hier irgendwie Treibsand wäre oder so ein Trampolin, dann würde ich hier immer hin und her wackeln und könnte nicht fest stehen. Du stehst so fest wie das Fundament, auf dem du stehst. Da haben wir eben dieses Problem, dass wir instinktiv oft auf ein Fundament bauen, was nicht wirklich trägt. Alles, was nicht auf Gott gründet, das ist sehr, sehr wackelig. Alles, worauf wir bauen und setzen, was nicht Gott ist, was nicht Christus ist, das wird irgendwann einstürzen. Es ist also ein wackeliges Fundament. Und trotzdem bauen wir darauf, dass wir immer Glück haben und sagen, oh, wenn ich einmal Pech habe, dann stehe ich ganz schön blöd da. Wir setzen darauf, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Ansonsten wackelt unser Fundament. Und das ist der Grund, warum wir manchmal nicht standhaft sind, weil es eben nicht passiert, dass nie etwas Schlechtes geschieht. Und dann wackelt das Fundament. Es gibt nur ein Fundament, was wirklich trägt, auf dem man wirklich fest stehen kann. Und das ist Jesus Christus. Wer sich auf ihn verlässt, der baut auf Fels. Und da kommen die Glaubensproben ins Spiel. Denn Glaubensproben testen immer wieder, wie dein Fundament wirklich ist. Vielleicht denken wir, ja, ich baue ja auf Jesus Christus, bin ja Baptist, gehört ja dazu dann. Ne? Aber Glaubensproben machen nochmal deutlich, wie fest mein Fundament wirklich ist. Ob ich das nur denke, dass ich auf Jesus baue oder ob ich es wirklich tue. Alles, was nicht auf Gott gegründet ist, stürzt irgendwann ein. Und dann wackelt die Bude, wenn ich nicht auf Jesus gegründet bin. Und dann kommt eine Krise, dann wackelt die Wand. Aber das ist gut. Das ist nicht schlecht. Es ist gut, weil es zeigt, dass mein Fundament noch nicht so fest ist, wie es sein soll. Es heißt, ich muss noch mal nacharbeiten. Ich muss noch mal gucken, auf was gründe ich mich eigentlich wirklich. Diese Krise stellt mir die Frage, auf welcher Grundlage baue ich eigentlich mein Leben? Wenn es nie wackeln würde, dann würden wir unser Fundament auch nicht in Frage stellen. Und das kann bedeuten, dass wir mit einem brüchigen Fundament in die Ewigkeit gehen. Und das wäre sehr, sehr schlecht, wenn wir irgendwann vor Gott als unserem Richter stehen und feststellen müssen, eigentlich habe ich gar nicht auf Jesus gebaut. Habe ich zwar immer gesagt, immer gedacht, aber es stimmt gar nicht. Und ihr merkt, wie uns Glaubensproben da helfen, wie das hilfreiche Geschenke Gottes sind, kann man sagen, ja, weil sie uns eben hinterfragen, wie ist dein Fundament? Ja, die wollen uns bereit machen für die Ewigkeit, dafür, dass wir Gott als unserem Richter gegenüberstehen. Glaubensproben legen unser Fundament offen. In Glaubensproben haben wir die Chance, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Da hat eben so eine Krise mein Fundament offengelegt. Und ich habe gemerkt, ich stehe gar nicht fest. Mein Fundament trägt mich gar nicht durch schwere Zeiten. Und das ist schmerzhaft, das in so einer Krise zu erleben. Das haben wir sicherlich alle irgendwie mal erlebt und das ist nicht angenehm. Aber es ist eben auch diese Riesenchance, seine Prioritäten neu zu ordnen. Ich will euch mal drei Beispiele geben, wie das so passieren kann, dass wir durch schwere Zeiten unser Fundament neu legen, unsere Prioritäten neu ordnen. Da sagt der eine, früher war mir die Anerkennung das Wichtigste. Ich habe darauf geachtet, dass andere Leute mich toll finden, dass sie mich loben. Bestimmte Leute, deren Urteil war mir wichtig über alles. Und das hat mich in eine Krise geführt. Ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist, immer anderen Leuten zu gefallen, dass ich gar nicht ich selber sein kann, dass ich gar nicht machen kann, was richtig ist, sondern immer nur denke, was denkt der jetzt? Was denkt der jetzt? Das hat mich psychisch kaputt gemacht. Eine schwere Krise. Aber es war eben diese große Chance, dass ich mein Fundament neu legen konnte. Dass ich sagen kann, wer gibt mir eigentlich Wert? Wo möchte ich eigentlich meine Kraft draus ziehen? Ja, und ich habe gelernt, ins Gebet zu gehen. Ich habe gelernt, mir meine Anerkennung von Gott bestätigen zu lassen. Meinen Wert mir von Gott bestätigen zu lassen. Und nicht von meinem Chef oder meinen Freunden oder wem auch immer. Ich konnte ein neues Fundament legen durch diese Krise, die ich hatte. Oder die andere sagt, Hauptsache gesund, so lautete früher mein Motto. Ich wollte gesund sein und dieser Gedanke, oh, ich könnte mal krank sein, ich könnte schwere Krankheit haben, das war für mich ganz schlimm. Da hatte ich Angst. Damit konnte ich gar nicht umgehen. Und dann kam tatsächlich diese Krankheit. Und es war für mich super schwer zu anfangen, weil ich dachte, jetzt stürzt alles zusammen, jetzt ist meine Gesundheit weg. Aber es war eben auch die Chance, mich neu zu orientieren. Ich habe gemerkt, dass in dieser Krankheit Gott mich getragen hat, dass Gott mir Kraft gegeben hat, dass ich immer Mut hatte, dass ich auch diese Perspektive bekommen habe, Mensch, dieses irdische Leben, das ist so kurz, das geht so schnell vorbei, aber da wartet eben auch die Ewigkeit auf mich. Das ist etwas, so ein Gedanke, das wusste ich natürlich auch schon vorher, aber ich habe das gar nicht so realisiert für mich. Ich konnte ein neues Fundament legen. Nicht mehr dieser Grundsatz, Hauptsache gesund, sondern der Grundsatz, Jesus trägt mich. Das ist mein Fundament. Oder, da sagt eine, mein Ehepartner macht mich glücklich. Mit dieser Voraussetzung bin ich in die Ehe gegangen. Ich habe gesagt, ich heirate jetzt diese Person und die wird mich glücklich machen. Das ist ihre Aufgabe, das erwarte ich von ihr und das wird auch funktionieren. Und dann gingen die Jahre ins Land. Ich habe gemerkt, nee, das funktioniert so überhaupt nicht. Und diese Erwartungen haben ganz viel Stress auch produziert, haben ganz viel Konflikt hervorgerufen. Aber ich konnte mich dadurch eben auch von diesen Erwartungen lösen. Ich habe gemerkt, dass kein Mensch, so lieb er auch ist und so sehr er sich auch anstrengt, wirklich meine Sehnsucht nach Liebe stillen kann. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach anderen Quellen und habe sie bei Gott gefunden. Jetzt ist die Liebe Gottes mein neues Fundament. Das sind so Beispiele, ja, wie ihr oder wie man aus Lebenskrisen neu gestärkt herauskommt, weil man ein neues Fundament gefunden hat. Und wer so auf Christus baut, der hat eine innere Festigkeit. Das könnt ihr euch ja vorstellen, ja, wenn man seine Sehnsüchte nicht mehr auf den Ehepartner projiziert oder wenn man nicht sagt, ich muss gesund sein, damit es mir gut geht oder so, dann hat man eine ganz andere Standfestigkeit. Dann ist man standhaft und das erreichen wir nur durch Glaubensproben, die unser Fundament in Frage stellen. Schließlich sagt uns Jakobus noch, dass die Standhaftigkeit dazu führt, dass wir richtig handeln. In Vers 4, da sagt er, die Standhaftigkeit soll aber zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wollte jetzt gerade sagen, ich finde den Jakobusbrief eigentlich nicht so gut. Das darf man natürlich so nicht sagen als Pastor. Aber er ist, Luther hat gesagt, eine strohne Epistel, ne? Der piekt. Wenn man ihn irgendwie sich damit beschäftigt. Und das liegt daran, weil das Aufforderungen nach Aufforderungen sind. Ja, wenn ihr euch das mal durchliest, das ist ein Befehl nach dem anderen, den uns da Jakobus an den Kopf knallt. Und wenn man sich das so durchliest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass uns Jakobus zwingen möchte, irgendwas zu sein, was wir gar nicht sind. Ja, und er möchte wie so ein Lehrer alter Schule uns da irgendwas einhämmern, was wir gar nicht können. Aber da tun wir Jakobus Unrecht. Das ist nicht so, wie Jakobus denkt, sondern Jakobus sagt, du musst zunächst einmal feststehen. Ja, es muss sich etwas in deinem Inneren verändern. Und wenn das passiert, dann wird sich nach außen zeigen, dass du anders handelst. Also wir dürfen diese Gebote nicht so verstehen, dass er sagt, zwing dich, irgendetwas zu tun, was deinem Wesen gar nicht entspricht. Sondern Jakobus Hintergedanke, der da im Hintergrund steht, ist, dein Inneres muss sich verändern. Und dann wird sich auch dein Äußeres, dann werden sich deine Taten verändern. Es bringt ja nichts, sein Radio anzuschreien und zu sagen, spiel endlich Musik. Sondern ich muss das Radio in die Steckdose tun. Wenn das Radio nicht mit der Steckdose verbunden ist und wenn da kein Strom fließt, dann kann das Radio keinen Ton von sich geben. Das ist mit uns genauso. Wir müssen uns verbinden mit Christus. Wenn da nicht die Kraft Gottes zu uns fließt, dann können wir keine Musik spielen. Dann kann unser Leben keine schöne Melodie werden. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wir müssen uns also mit Christus verbinden und dann verhältst du dich richtig. Wenn wir das jetzt aber von der anderen Seite mal sehen, also genau dieser Sachverhalt, aber ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, kann man sagen, dein Verhalten zeigt an, ob du mit Christus verbunden bist. Ja, also als eine Art Qualitätskontrolle. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte wissen, ob das Radio an die Steckdose angeschlossen ist, das kann ich dadurch rausfinden, ob es Musik spielen kann. Wenn es keine Musik spielen kann, ist es wahrscheinlich, dass es gar nicht angeschlossen ist. Und das können wir bei uns auch so sagen. Wenn ich mich nicht verhalte nach den Geboten der Bibel, nach dem, was Gott vorgibt, dann zeigt das an oder es deutet zumindest stark darauf hin, dass ich nicht die Verbindung zu Gott, zu Christus habe, die ich haben sollte. Also stellt euch jemand vor, der lügt, betrügt, er verletzt andere und er gibt ständig an, wie toll er ist, so muss ich profilieren auf Kosten anderer. Da wird man sagen, naja, also so ganz eng kannst du ja mit Jesus nicht sein, also so gut kann die Beziehung nicht sein, weil sonst müsstest du dich ja nicht ständig profilieren auf Kosten anderer. Umgekehrt, da ist jemand liebevoll, er ist bescheiden, er ist positiv, gütig, achtet auf andere. Dann sagt man, ja, da ist irgendwie eine Kraft, die sich auch irgendwie dann zeigt in seinem Leben. Der muss etwas haben, der muss mit Christus verbunden sein. Und darum bitte ich euch, diese Frage einmal mitzunehmen und für euch persönlich zu überprüfen. Es ist ja nie, dass wir ein Typ so in Reinform sind. Niemand ist nur mit Christus verbunden und niemand ist nur von Christus getrennt, wenn du Jesus angenommen hast, sondern es ist immer so ein Mischding. Wir sind immer beides. Und wir sollten diese Frage einmal mitnehmen. Was sagt mein Verhalten über meine Verbindung mit Christus aus? Wenn ich mir überlege, wie verhalte ich mich gegenüber meiner Frau, meinem Ehemann, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen? Was sagt das eigentlich über meine Verbindung mit Jesus aus? Gründe ich mich in Christus und lasse ich mich von Gott verändern? Oder zeigt das eigentlich eher, ich stagniere, weil ich nicht in die Tiefe gehe, weil meine Beziehung zu Gott so auf der Oberfläche verbleibt? Es ist sehr wichtig, dass wir uns ehrlich analysieren, weil wenn wir das nicht machen, dann bleiben wir geistlich stehen. Das ist die negative Konsequenz. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man sich sagt, ich mache es eigentlich nicht, wie ich es tun sollte. Oder ich bin schon zig Jahre Christ und es läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist natürlich nicht schön, wenn man sich das so sagen muss. Aber es ist wertvoll, weil dann kannst du etwas tun, dann kannst du etwas verändern in deiner Gottesbeziehung. Dann kannst du versuchen, wie kann ich irgendwie tiefer in Christus, mit Christus leben? Wie kann ich das Fundament besser, wie kann ich mich besser auf ein festes Fundament gründen? Wir brauchen so eine ehrliche Analyse, um dann auch geistlich wachsen zu können. Wenn wir uns da was vorlügen, dann werden wir geistlich stagnieren. Standhaftigkeit, das war heute unser Thema. Und wir haben gesehen, dass wir Standhaftigkeit brauchen. So wie Noah, der sein Schiff gebaut hat, auch wenn andere ihn belächelt haben, so wie Abraham, der an Gottes Verheißung festgehalten hat, obwohl es überhaupt nicht danach aussah, dass sie sich erfüllt. Und so wie Paulus, der sich nicht davon abhalten ließ, für Jesus zu werben, auch wenn der Erfolg für ihn zunächst nicht sichtbar war. Wir brauchen Standhaftigkeit und dazu lehrt uns Jakobus eine ganze Menge und ich möchte nochmal die wichtigen Aspekte wiederholen. Zunächst sagt er, Probleme sind Glaubensproben. Also Schwierigkeiten trainieren unseren Glauben. Und es ist gut, wenn wir unsere Probleme lernen, in diesem Licht auch zu sehen. Wir freuen uns nicht drüber, wir versuchen sie zu vermeiden. Okay, das ist alles noch in Ordnung. Aber wenn sie dann da sind, dass wir dann auch sagen, okay, das nehmen wir an. Wir nehmen diese Hantel in die Hand und trainieren damit unseren Glauben. Denn Glaubensproben machen uns standhaft. Jede Glaubensprobe hinterfragt dein Fundament. Sie rüttelt so ein bisschen an deinem Häuschen, an deinem Lebenshäuschen. Und wenn es dann wackelt, dann weißt du, ja, da ist mit dem Fundament etwas nicht so, wie es sein sollte. Und das ist gut, wenn du das weißt. Es ist gut, weil da kannst du nacharbeiten. Dann kannst du dich fester gründen. Und wenn du das tust, wenn du dein Fundament gut legst und auf Christus baust, dann führt dich das zum richtigen Handeln. Du stehst fest und diese Standhaftigkeit führt dich zum richtigen Handeln. Und daran kannst du erkennen, ob dein Fundament fest ist. Das ist sozusagen eine Ergebniskontrolle. Wenn wir merken, dass wir in Bereichen nicht so handeln, wie Jesus das von uns möchte, sollen wir uns nicht verurteilen, wir sollen uns auch nicht unter Zwang setzen und irgendwie verkrampfen, sondern wir sollen zu unserem Fundament gehen und gucken, ist da wirklich alles fest? Ja, da muss irgendwie was locker sein. Der Stecker kann irgendwie nicht richtig in der Steckdose stecken, sonst würden wir Musik spielen, und zwar nach der Melodie, wie Jesus sie vorgibt. Gott nutzt Schwierigkeiten, damit wir geistlich wachsen. Einmal, da fiel ein Hund in einen tiefen Brunnen. Und der Besitzer versucht nun, diesen Hund aus dem Brunnen wieder rauszukriegen. Und er verzweifelt. Nichts funktioniert. Er tut da erst so ein Seil rein, aber der Hund checkt das nicht. Der beißt da nicht an und er kann ihn nicht hochziehen. Dann stellt er eine Leiter rein. Funktioniert auch nicht. Der Hund will da nicht hoch. Und der Hundebesitzer weiß nicht, was soll ich jetzt machen. Und da bekommt er einen Gedanken, der ist zwar sonderbar, aber er ist gut. Er nimmt sich eine Schaufel und fängt an, Sand in den Brunnen zu schippen. Und zunächst gerät sein Hund in Panik, jault und denkt, jetzt ist alles vorbei. Jetzt hat mein Herr mich aufgegeben, der will mir einen schnellen Tod bereiten. Deswegen schüttet er jetzt den Brunnen zu und will mich lebendig begraben. Aber bald, oder nach einer kurzen Zeit, hat der Hund begriffen, was sein Herrchen vorhat. Und dann arbeiten die beiden gemeinsam. Das Herrchen schüttet Sand in den Brunnen und der Hund schüttelt sich und der Sand fällt von seinem Fell auf den Boden und dann steigt der Hund auf diesen Sandhaufen, der jetzt darunter ist. Und so geht es Spatenwurf um Spatenwurf. Das Herrchen tut den Sand in den Brunnen, der Hund schüttelt es ab und er steigt auf den Sand. Und dann dauert es eine Weile, aber irgendwann steht der Hund auf einem zugeschütteten Brunnen und er kann seinem Herrn in die Augen blicken. Und das ist ein gutes Gleichnis für uns als Christen. Wir haben manchmal das Gefühl, Gott überschüttet uns mit Problemen und er will uns lebendig begraben. Aber das ist so nicht, sondern Gott möchte, dass wir unsere Probleme abschütteln und sie unter die Füße kriegen, weil wir dann Stück für Stück wachsen. Und irgendwann sind wir raus aus dem Brunnen und sehen unserem Herrn in die Augen. Schwierigkeiten sind Glaubensproben. Sie trainieren den Glauben und das macht uns standhaft. Standhaftigkeit wiederum lässt uns das Richtige tun. Darum, so sagt Jakobus, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wir beten, wenn ihr wollt, laut. Wer möchte, kann laut beten. Wer das nicht möchte, kann auch leise beten. Und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft mit einem Gebet ab. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns ein Fundament zu geben, auf dem wir unser Leben bauen können. Und was ist das für ein Vorrecht? Wie viele Menschen in dieser Welt bauen ihr Leben und wissen ganz genau, worauf sie bauen. Das besteht nicht, das geht vorbei und das ist höchstens eine Zeit lang tragfähig. Und dahin gegenüber steht unser Vorrecht, dass wir wissen, wir können auf etwas bauen, was ewig hält. Wir können auf etwas bauen, was unerschütterlich ist, nämlich deine Gnade, deine Liebe. Und ich bitte dich, dass wir auch das konkret umsetzen können in unserem Leben, dass wir unser Fundament immer stärken, immer festigen, dass wir auch lernen, unsere Probleme in diesem Licht zu sehen. Das ist alles Weg und Prozess. Aber ich bitte dich, dass du uns da hilfst durch deinen Geist, dass wir vorankommen auf dem Weg deiner Nachfolge. Amen. Wir hören gemeinsam auf das Lied »Herr, wir bitten, komm und segne uns«. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir hören gleich auf das Postludium. Vorher noch zwei kurze Ansagen. Und zwar gibt es Gebetsdienst nach dem Gottesdienst. Karl-Heinz und Gisela stehen bereit, genau. Die beten gerne mit euch, wenn ihr ein Anliegen habt. Und dann ist eben noch die Vorschlagswahl für die Ältestenwahl, für die Hauptwahl dann. Und heute ist letzte Möglichkeit, sich da einen Zettel zu holen und auch den Zettel wieder zurückzubringen. Also man kann sagen, um 13 Uhr schließen die Wahllokale, dann ist keine Stimmabgabe mehr möglich. Also Volker steht jetzt hier nach dem Gottesdienst und da könnt ihr euch noch an ihn wenden, entweder einen Stimmzettel bekommen oder auch noch Stimmzettel abgeben. Dann hören wir jetzt auf das Postludium und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.